Restrisiko. Alzheimer-Prävention ist möglich, eine Heilung wahrscheinlich, wenn man nicht zu spät kommt. Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen, so ist das Leben. Denn alles Leben, auch unseres, ist einer unendlichen Kette von Zufällen entsprungen und der Zufall regiert uns weiter. Wir können ihn nicht beherrschen, dennoch können wir die Wahrscheinlichkeit, mit der etwas eintritt, durch unser Tun beeinflussen, manchmal mehr und manchmal weniger. So kann beispielsweise auch ein Nichtraucher an Lungenkrebs erkranken. Das Risiko besteht, ist aber gering. Nur Dr. Marlborough käme aufgrund dieser Tatsache, mit einem wohlwollenden Blick auf einen unserer Altbundeskanzler, auf die Idee zu behaupten, dass es möglicherweise ungesund wäre, nicht zu rauchen. Ausnahmen von der Regel stellen jedoch keine neue Regel auf, sie bestätigen sie nur. Die Natur ist komplex und lässt sich deshalb nur in Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Es gibt keine endgültigen Gewissheiten und damit eben auch Ausnahmen. Wir können das Wetter für den nächsten Tag mit einer gewissen Sicherheit vorhersagen, jedoch keinesfalls das individuelle Verhalten einzelner Luftteilchen. Selbst wer sein Leben lang vermeidet, ein Flugzeug zu besteigen, kann dennoch durch einen Flugzeugabsturz ums Leben kommen. Dass einem ein Flugzeug auf den Kopf fällt, ist zwar sehr viel unwahrscheinlicher als mit einem abzustürzen, doch es kann passieren. Ein Restrisiko für jeden Einzelnen bleibt immer. Das ist Teil des Abenteuers Leben. Einen Beitrag zur Erhöhung des Restrisikos bei Alzheimer leisten zum Beispiel Giftstoffe aus der Umwelt, denen wir täglich ausgesetzt sind. Den können wir uns nur mit sehr stressreichem Aufwand entziehen, wobei ich bezweifle, dass dies überhaupt vollständig möglich ist. Ebenso müssen wir erkennen, dass wir schon ein Leben lang so manche Giftstoffe zu uns genommen haben, weil wir oder unsere Eltern es einfach nicht besser wussten. Ich war zum Beispiel als Kind extremer Passivraucher. Mittels gekonnter Werbemaßnahmen pflanzte man meinem Großvater und meinem Vater das Gefühl von Freiheit ein, das das Rauchen scheinbar mit sich bringen soll. Und wer machte sich vor 30, 40 oder 50 Jahren ernsthaft Gedanken über die gesundheitsschädliche Wirkung von Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden, die schon damals in der konventionellen Landwirtschaft immer großzügiger Verwendung fanden? Selbst heute, da wir so viel mehr wissen, wird ihre Anwendung von der breiten Bevölkerung weitgehend akzeptiert. Zwar fahren wir heute mit bleifreiem Benzin, doch wird immer noch Strom in Kohlekraftwerken produziert, die in großen Mengen hirntoxische Schwermetalle in die Luft blasen. Allein in Deutschland sind das jährlich 5 Tonnen reines Quecksilber. Und ständig werden den Betreibern neue Kohlekraftwerke genehmigt, ohne allzu große Auflagen. Auch viele Produkte, die uns die kunststoffverarbeitende Industrie liefert, sind uns lieb geworden. Und sicher würde niemand auf ein Narkosemittel verzichten wollen, wenn eine unvermeidliche Operation ansteht oder auf ein Chemotherapeutikum gegen Krebs, trotz seiner blockierenden Wirkung auf die Neurogenese. Auf Dauer ist es deshalb sicherlich gesünder für unser Gehirn, ein verbleibendes Restrisiko hinzunehmen. Wir sollten dennoch versuchen, es im Rahmen unserer individuellen Möglichkeiten zu minimieren. Sehen wir uns nun an, was wir tun können, um schließlich eine Strategie zu entwickeln, die das verbleibende Risiko noch weiter verringert, ohne dabei verrückt zu werden oder, besser gesagt, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Weichmacher sind bekannt für ihre neurotoxische Wirkung und zeigen sehr deutlich, wie schwierig es ist, sich einer gefährlichen Entwicklung zu entziehen, die von enormen wirtschaftlichen Interessen getrieben wird. Bisphenol A, kurz BPA, ein chemischer Grundbaustein in unserer modernen Plastikwelt, erhöht in einer frühen Phase der Gehirnentwicklung das Risiko von psychischen Störungen wie einer verstärkten Neigung zu Aggression, zu Hyperaktivität, aber auch zu Depressionen. Eine Ursache dafür ist eine Störung der Hirnreifung und der Neurogenese. Lange wollte man uns glauben machen, Erwachsene seien durch das ausgereifte Entgiftungssystem der Leber und vor allem durch die Blut-Hirn-Schranke vor diesem Giftstoff geschützt. Inzwischen wissen wir jedoch, dass sich die Hirnpassage zu öffnen beginnt, sobald sie durch das Alzheimer-Toxin angegriffen wird. Dann kann, wie im Tiermodell gezeigt wurde, BPA auch sehr effektiv die Neurogenese im ausgereiften Hippocampus hemmen, mit den bekannten negativen Auswirkungen auf die Gedächtnisfunktion. Gesunde Wirtschaft oder gesunde Bürger? Die Europäische Kommission, EK, kam im Jahr 2003 zu dem Ergebnis, dass bei sachgemäßer Verwendung von Bisphenol A keine Gefährdung für die Verbraucher ausgehe. Zum 1. März 2011 hat das deutsche Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BPA in Babyflaschen verboten, aber den Abverkauf bereits hergestellter Fläschchen noch bis Ende Mai 2011 zugelassen. 2015 wurde im Rahmen einer Neubewertung von BPA durch die EK festgestellt, dass derzeit für keine Altersgruppe, einschließlich ungeborener Kinder, Kleinkinder und Jugendlicher, durch BPA ein Gesundheitsrisiko bestehe. Dabei kann die gesundheitsschädliche Wirkung von BPA ebenso wenig bestritten werden wie die von Tabakrauch. Leider führen solche Erkenntnisse nicht zu härteren Auflagen oder sogar einem gesetzlichen Verbot. Da sich aber zunehmend und völlig zu Recht das Kaufverhalten der Verbraucher ändert, wirbt die Industrie mittlerweile für Plastikprodukte, die frei sind von BPA. Das Problem dabei ist, sie verwenden meist statt des in Verruf geratenen Bisphenol A einfach ein anderes Bisphenol, Bisphenol B zum Beispiel. Inzwischen gibt es eine ganze Serie davon, von A bis Z. Es gibt sogar schon Doppelbuchstaben. Diese sind, soweit man sie bisher überprüft hat, ebenso ungesund wie Bisphenol A. Aus diesem Grund sind BPA-freie Produkte nicht sicherer, weshalb gewissenhafte Wissenschaftler fordern, dass aufgrund der Datenlage alle diese Produkte von Konsumgütern ferngehalten werden müssten. Darauf können wir aber nicht warten, also weg mit sämtlichen Plastikprodukten aus der Küche, wie Plastikgeschirr, Plastikflaschen, Plastiktüten etc. Tabakrauch. Mittlerweile steht auf jeder Zigarettenpackung, Rauchen kann tödlich sein. Leider nur kann, obwohl ein vorzeitiger Tod extrem wahrscheinlich ist, würde man das gesamte Spektrum an Folgeschäden in Betracht ziehen. Sprachlich zwar korrekt, entsteht so ein falscher Eindruck, zumal die wenigen langzeitüberlebenden Kettenraucher werbewirksam dafür sorgen, dass so mancher Ignorant das enorme Krebs- und Infarktrisiko kleinredet. Im Vergleich dazu bekommen die unzähligen, dem Tod geweihten Raucher weitaus weniger Sendezeit als die rauchenden Ikonen der Zigarettenindustrie. Rauchen steigert aber auch die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, und zwar pro Verbrauch einer Zigarettenpackung täglich um etwa 34%, wie umfangreiche Untersuchungen ergaben. Bei der sogenannten Rotterdam-Studie wurden rund 7000 gesunde Menschen im Alter von über 55 Jahren über einen Beobachtungszeitraum von 7 Jahren hinweg immer wieder untersucht. Darunter befanden sich 23% Raucher. Während des Untersuchungszeitraums erkrankten die Raucher gegenüber den Nichtrauchern um 56% häufiger an Alzheimer. Inzwischen weiß man, dass Zigarettenrauch auch die Neurogenese im Hippocampus behindert und so die Alzheimer-Krankheit in Gang setzt. Die schlechtere Sättigung des Bluts mit Sauerstoff trägt zu einer gestörten Energieversorgung des Hippocampus bei. Auf Dauer kommt es bei den meisten Rauchern auch zu einer ernsten Schädigung des Lungengewebes, COPD, die dann das Alzheimer-Risiko sogar verdoppelt. Auch das Risiko einer vaskulären Demenz wird dadurch nochmals deutlich erhöht. Allerdings, so Dr. Michael Bartschok, Vorstandsmitglied des Bundesverbands der Pneumologen, besteht dennoch die Hoffnung, dass sich die Risiken Stück für Stück vermindern, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Bereits nach 20 Minuten Verzicht verbessert sich die Durchblutung von Händen und Füßen. Nach 24 Stunden beginnt das Herzinfarktrisiko zurückzugehen, nach 48 Stunden verbessern sich der Geruchs- und der Geschmackssinn. Nach einigen Wochen stabilisiert sich der Blutkreislauf und oft verbessert sich auch die Lungenfunktion. Nach einigen Monaten können sich Ex-Raucher über eine bessere körperliche Kondition, freiere Atemwege und eine straffere Haut freuen. Außerdem werden die Hustenanfälle seltener. Nach einem Jahr sinkt die Gefahr einer Herzkranz-Gefäßverengung. Nach 5 Jahren nähert sich das Herzinfarktrisiko dem eines Nichtrauchers. Und nach 15 Jahren Abstinenz ist dann letztendlich auch das Lungenkrebsrisiko in etwa auf das eines Nichtrauchers gesunken. Zu einem vergleichbar guten Ergebnis kamen die vorher genannten Untersuchungen auch in Bezug auf das Alzheimer-Risiko. Es ist also nie zu spät, zu einem gesunden Lebensstil zurückzukehren, den Selbstheilungskräften unseres Körpers sei Dank. Auch auf E-Zigaretten sollte aus therapeutischen Gründen verzichtet werden. Das darin enthaltene Nikotin wirkt auf das Gehirn wie ein Aufputschmittel und sorgt für weniger Schlaf, vor allem für weniger Tiefschlaf, der für die nächtliche Reinigung des Gehirns essentiell ist. Nitrit führt schon ab einer zugeführten Menge von über 0,5 Gramm zu Vergiftungen. Die tödliche Dosis liegt etwa bei nur 4 Gramm. Unter der Bezeichnung Natriumnitrit bzw. E250 finden Sie es in Wurstwaren, aber auch in so manchem Hartkäse. Sein Anteil am Pökelsalz beträgt 0,5%. Im Magen wird es dann durch die Magensäure anteilig in krebserregende Nitrosamine umgewandelt. Aber auch Hitze regt die Nitrosaminentstehung an. Nitrosamine bilden sich auf diese Weise beim Verbrennen von Tabak und sind für einen Teil seiner krebserzeugenden Wirkung verantwortlich. Sie entstehen immer dann, wenn Sie Gepökeltes erhitzen. Nitrat ist im Gegensatz zu Nitrit zunächst ungefährlich. Pflanzen bauen den Stickstoff aus dem Nitrat in ihre Proteine ein, benötigen es deshalb zwingend für ihr Wachstum. Aus diesem Grund ist der Mensch in seiner durch Profitgier verursachten Verblendung dazu übergegangen, zwecks Ertragssteigerung seine Felder mit Nitrat zu überdüngen. Das ist insbesondere im norddeutschen Güllegürtel ein großes Problem, wo man inzwischen nicht mehr weiß, wohin mit den nitratreichen Ausscheidungen aus der Massentierhaltung. Die Nitratbelastung des Grundwassers ist dort besorgniserregend hoch. Denn das in die Böden eingebrachte Nitrat wird dort von Bakterien und Pilzen teilweise zu Nitrit umgewandelt. Auch Pökelsalz enthält viel Nitrat, gekennzeichnet als Konservierungsstoff E251 bzw. E252. Mit bis zu einem halben Gramm pro Kilogramm stellt es einen nicht unerheblichen Teil von gepökelten Fleisch- und Wurstwaren dar. In unserem Speichel und im Darm wird das Pökelsalz dann sehr effizient in Nitrit und dies wiederum in hochgiftige Nitrosamine umgewandelt. Nitrosamine sind nicht nur krebserregend, sondern auch auf vielfältige Weise neurotoxisch. Sie hemmen den Energiestoffwechsel unserer Nervenzellen und führen zu einer vermehrten Freisetzung schädlicher Sauerstoffradikale, zudem schädigen sie das Erbgut. Darüber hinaus erzeugen sie eine neuronale Insulinresistenz und sorgen für eine erhöhte Produktion von Alzheimer-Toxin. Wenn man sowohl das Krebs- als auch das Alzheimer-Risiko vermindern will, sollte man also auf Fleischprodukte und entsprechend gekennzeichnete Käseprodukte verzichten. Da jedoch über 90% des in Deutschland konsumierten Fleisches aus der Massentierhaltung stammt, sind aufgrund des dadurch mit Nitrat belasteten Trinkwassers leider auch diejenigen betroffen, die aus gesundheitlichen Gründen auf Fleischprodukte verzichten und sich von Erzeugnissen aus biologischem Anbau ernähren. Denn ist das Grundwasser mit Nitraten belastet, haben wir eine noch schlimmere Situation als beim Passivrauchen. Schlechte Luft kann man meiden, aber bei verseuchtem Grund bzw. Trinkwasser wird das schon weitaus schwieriger. Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber benötigt unser Organismus nicht und sie sind in jeglicher Konzentration schädlich. Grenzwerte dienen meist nur der Beruhigung. Andere Schwermetalle wie zum Beispiel Kupfer, Eisen und Zink haben in geringer Konzentration lebenswichtige Funktionen in unserem Organismus. Man nennt sie deshalb Spurenelemente. In höherer Konzentration sind sie jedoch ebenfalls ungesund. So begünstigen beispielsweise überschüssige, freie Metallionen von Kupfer, Eisen oder Zink das Verkleben des hirnschützenden Beta-Amyloids zum hirnschädigenden Alzheimer-Toxin. Deshalb sollten Nahrungsergänzungsmittel, die diese Spurenelemente enthalten, nur bei Vorliegen einer Mangelsituation und auch dann nur unter Aufsicht eines erfahrenen Therapeuten eingenommen werden. Mit zunehmender Industrialisierung ist auch das Vorkommen toxischer Schwermetalle in Luft, Boden und Wasser angestiegen. Bioqualität ist deutlich weniger belastet, obwohl auch hier noch immer Kupfer gegen Pilzbefall eingesetzt wird. Dennoch ist es insgesamt die bessere Wahl. Auch auf die zugeführte Menge an Methylquecksilber, wie es in so manchen langlebigen Raubfischen in bedenklichen Mengen vorkommt, sehen Sie hierzu noch einmal Kapitel 13, Bausteine für den Geist, kann man durch seine Nahrungsauswahl erheblichen Einfluss nehmen. Die bedenklichste Quelle an hirntoxischem Quecksilber tragen jedoch viele in sich. Zahnfüllungen aus Amalgam bestehen zu etwa 50% aus Quecksilber. Wie man auf die Idee kommen konnte, diese tickenden Zeitbomben sogar schon in Kindermünder zu platzieren, ist mir ebenso ein Rätsel wie die früher gängigen, zuckrig-klebrigen Betthupferl, die das Einschlafen versüßen sollten und für viele Zahnarztbesucher und Amalgamplomben sorgten. Je nach Nahrung, sauer oder nicht, und Anzahl der Amalgamfüllungen werden täglich bis zu 20 Mikrogramm Quecksilber im Mund freigesetzt. Die Entfernung dieser Plomben gehört deshalb zu den wichtigsten Maßnahmen, um die dadurch chronische Quecksilbervergiftung des Gehirns zu beenden. Eine schonende Zahnsanierung ist daher oberstes Gebot, denn Quecksilber steht im konkreten Verdacht, Alzheimer auf vielfältige Weise zu fördern. Insbesondere die Neurogenese im Hippocampus ist anfällig für eine Schädigung durch Quecksilber. Zur Zahnsanierung. Amalgamfüllungen sollten Sie ausschließlich von darin erfahrenen Zahnärzten entfernen lassen, denn bei der Entnahme kann es mechanisch zu einer akuten Quecksilbervergiftung kommen. Um das Entstehen von gefährlichen Quecksilberstäuben zu minimieren, sollte ein sehr langsam drehender Bohrer verwendet werden. Eine unter Sog stehende Abdeckung, die der Zahnarzt über die auszubohrende Füllung stülpt, sollte dabei helfen, dass die Dämpfe nicht eingeatmet werden. Eine Gummifolie, aus der lediglich der zu behandelnde Zahn herausschaut, sollte dafür sorgen, dass Amalgampartikel nicht verschluckt werden können. Idealerweise legt man die Behandlung zeitlich mitten in eine vierwöchige Entgiftungskur mittels Chlorella-Algen und Alpha-Liponsäure, um trotz aller Vorsicht eventuell aufgenommenes Quecksilber so effektiv wie möglich zu neutralisieren. Zudem sollten vom Arzt die Entgiftungsorgane, also Leber, Lymphsystem und Niere, untersucht und auf die Entgiftung vorbereitet werden. Manche Ärzte setzen mit DMPS und DMSA effizient quecksilberbindende Stoffe ein. Alternativ kann man nach dem Ausbohren die offenen Zahnhöhlen für einige Minuten mit pulverisierten Chlorella-Algen behandeln, die das Quecksilber ebenfalls neutralisieren. Neben mit Schwermetallen belasteten Nahrungsmitteln aus der konventionellen Landwirtschaft ist auch das Trinkwasser eine mögliche Schadstoffquelle und das selbst dann, wenn sauberes Wasser von den Wasserwerken angeliefert wird. Denn die größte Verunreinigung mit giftigen Schwermetallen ist oft hausgemacht. So wurden früher für die Hausinstallation Blei und auch verzinkte Eisenrohre verwendet. Heute sind es in erster Linie Kupferrohre. Allein das Durchspülen der Hausinstallation, Heißwassergeräte und Armaturen kann Ursache für eine Schwermetallbelastung mit Eisen, Zink, Kupfer, Blei oder Cadmium im Trinkwasser sein, die zu einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit führen kann. Dabei gilt, je höher der Säuregehalt des Trinkwassers bzw. je niedriger der sogenannte pH-Wert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schwermetalle darin gelöst werden. Auch ein Nitratgehalt von über 30 Milligramm pro Liter im Leitungswasser, wie er in Gegenden intensiver Landwirtschaft zu finden ist, kann die Schutzschicht von verzinkten Rohren angreifen. Der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser liegt in der EU bei 50 Milligramm pro Liter Wasser und wird immer häufiger deutlich überschritten. Aluminium muss ernsthaft als eine weitere Ursache oder zumindest als Beschleuniger des Alzheimer-Krankheitsprozesses in Betracht gezogen werden. Das ist durchaus nicht abwegig, zumal sich die Ionen des Leichtmetalls bei Alzheimer-Patienten in Mengen nachweisen lassen, die mit dem Schweregrad der Krankheit einhergehen. Aluminium gelangt über einen speziellen Transportmechanismus, der eigentlich Eisen über die Blut-Hirn-Schranke befördert, sehr effizient ins Gehirn. Dort beschleunigt es die Umwandlung des nervenschützenden Beta-Amyloids zu Alzheimer-Toxin. Aluminium-Ionen wirken dabei auf dieselbe Weise als Brandbeschleuniger wie die vorher genannten freien und überschüssigen Schwermetall-Ionen. Das größte Problem bei Aluminium ist, dass es allgegenwärtig ist. Wasserwerke reinigen unser Trinkwasser unter anderem mit Aluminiumsulfat. Wir verwenden Aluminium als Kochgeschirr. Brezeln laugen es quasi beim Backen aus den Aluminiumblechen. Schon Kleinkinder werden mit Aluminium belastet, denn es gibt bereits in den ersten beiden Lebensjahren etwa 20 empfohlene Impfungen. Über 90% aller Impfstoffe enthalten Aluminium. Als ich mich kürzlich wegen einer Wespengiftallergie aktiv immunisieren ließ, musste ich selbst einen aluminiumfreien Impfstoff finden und auf seine Anwendung bestehen, weil es nur mit aluminiumhaltigen praktische Erfahrung gab und die Immunisierung hat auch ohne Aluminium einwandfrei funktioniert. Auch OH2-D3 industriell hergestellte Nahrungsmittel enthalten oft Aluminium, versteckt hinter E-Nummern. Dazu gehören Farbstoffe E173, Stabilisatoren E250 bis E523 sowie als Trennmittel eingesetzte Kieselsalze E554. Ein weiterer Grund, selbst zu kochen. Ein großes Problem ist übrigens Aluminiumcitrat, das beispielsweise entsteht, wenn Zitronensäure mit Aluminium in Kontakt kommt. Dazu genügt es, angeschnittenes Obst in Alufolien zu verpacken. Aber auch viele Deodorants enthalten Aluminium, deshalb auch hier ein Tipp zum Selbstmachen. Ein aluminiumfreies Deodorant lässt sich einfach selbst herstellen. Man nehme 50 Gramm Natron, mische es mit 50 Gramm Pfeilwurzmehl und 4 Teelöffeln biologisch angebautem nativen Kokosfett. 15 Tropfen ätherisches Öl dazugeben, zum Beispiel Orange oder Zitrone, alles noch einmal mischen und in ein flaches Glas füllen. Kokosfett wird bei ca. 25 Grad Celsius flüssig, was beim Herstellen des Deodorants das Vermengen erleichtert. So hat man aber auch im Sommer ein eher weiches, im Winter eher ein festes Deo, wenn man es nicht in der Nähe einer Heizung aufbewahrt. Es lässt sich wie eine Creme auftragen. Weiterhin Giftstoffe in der konventionellen Landwirtschaft. Nicht zuletzt durch die Not, die Alzheimer mit sich bringt, beginnen wir nach und nach zu begreifen, wie wir durch unseren Hang zur vermeintlichen Optimierung unserer Umwelt und unserer Lebensweise unser Gehirn schädigen. So sind Giftstoffe, die direkt die Neurogenese im Hippocampus behindern, in der konventionellen Landwirtschaft allgegenwärtig. Insektizide aus der Gruppe der Pyrethroide gehören dazu. Allein in Deutschland werden jährlich etwa 50 Tonnen von diesen Insektiziden versprüht. Das entspricht mengenmäßig allerdings nur knapp 1% aller im Pflanzenschutz eingesetzten Insektizide. Im Jahr 2000 wurden von diesen Insektiziden 2,7 Tonnen allein für Haushalte und Kleingärtner verkauft. Das für Bienen tödliche Carbofuran ist in der EU seit 2007 wieder verboten und wurde durch Alternativen ersetzt, deren Gefahrenpotenzial wir erst kennen werden, wenn genügend Zeit vergangen ist, um Profite einzustreichen. Aber schon heute ließe sich die Liste an neurotoxischen Pestiziden, die unter dem irrigen Begriff Pflanzenschutzmittel subsumiert werden, nahezu endlos fortführen. Dass sie von den Behörden zugelassen werden, macht sie nicht ungefährlich. Deshalb gibt es für sie nur eine Alternative: kaufen und essen sie Bioqualität. Auch zum Schutz der Natur und nachfolgender Generationen. Zu Drogen. Man muss nicht zu synthetischen Partydrogen wie Angel Dust greifen, um die Neurogenese im Hippocampus zu blockieren. Auch nach einem Alkoholexzess, sprich einem ordentlichen Alkoholrausch, bleibt die Neurogenese über Wochen hinweg blockiert. Sowohl ein überhöhter als auch ein häufiger Alkoholkonsum, selbst geringer Mengen, kommt nach neuesten Erkenntnissen einem Frühstart in Richtung Alzheimer gleich. Also Finger weg vom zweiten und besser gleich vom ersten Glas. In der intensiven Alzheimer-Therapiephase, die ich im nächsten Kapitel besprechen werde, gilt grundsätzlich völlige Abstinenz.